Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es nicht nur um Haut und Herz, sondern auch vor allem um Haare. Genauer noch um Haare bei Neugeborenen. Denn auch wenn ihr vielleicht für euch mittlerweile die richtige Pflege für eure Haare gefunden habt, unterscheiden sich die Haare von Neugeborenen und Babys doch noch relativ deutlich von denen von Erwachsenen. Felix und Tatjana erklären, was diesen Unterschied ausmacht und wie man Babyhaare richtig pflegt, und sie sprechen unter anderem darüber, wann der erste Haarschnitt bei Kindern ansteht. Im Haut und Herz Newsletter bekommt ihr wie immer die Zusammenfassung der Folge und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt, und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix. So schön, dich wieder zu hören.
Ja, ebenfalls. Heute zum ersten Mal remote. Das heißt, wir sind heute nicht gemeinsam in unserem Studio in Charlottenburg, sondern Tati ist in Berlin und ich bin im sonnigen Süden Deutschlands. Und wir genießen hier den wunderschönen Sommer.
Ich gönne es dir, Felix.
Ich gönne es uns auch. Und natürlich euch, Herzies, gönne ich es auch, dass es draußen so toll ist und dass man so eine schöne Zeit haben kann. Ihr mit euren Kindern draußen auf dem Spielplatz oder im Freibad oder sonst wo. Heute haben wir uns ein spannendes Thema wie immer rausgesucht. Und zwar geht es um was, was früher oder später jeden mit einem neugeborenen Kind beschäftigen wird. Und zwar geht es um die Haare. Haare sind ja Anhangsgebilde der Haut, also das sind ja diese kleinen, ja diese Fäden, die aus der Haut rauswachsen, die wir alle kennen. Und schon, wenn die Kinder auf die Welt kommen, gibt es ja ganz große Unterschiede. Manche kommen mit ganz vielen Haaren auf die Welt, andere mit wenigen. Und auch ich habe mir bei unserem neugeborenen Sohn gleich gefragt, irgendwie, was macht man da? Irgendwie brauchen die, muss man da mit Shampoo die Haare waschen und dann noch Conditioner, und soll man vielleicht die Haare auch stylen oder lieber nicht? Und um genau diese Fragen heute zu beantworten, hat sich Tati nochmal richtig tief eingelesen in die Materie und wird hoffentlich heute für uns die wichtigsten Fragen beantworten.
Ich werde mir große Mühe geben. Aber es ist witzig, Felix, dass es dir eben auch so mit deinem neugeborenen Sohn ging, weil ich fand mich erst gestern auf dem Spielplatz wieder, wie so oft, mit meiner neugeborenen Tochter, die ja wenige Wochen erst alt ist. Und da stand ich also mit zwei anderen Müttern und es war wirklich köstlich, weil wir alle haben, also neugeborene Babys, wenige Tage, wenige Wochen alt. Und meine kleine Tochter hat wirklich nur so einen ganz, ganz feinen, ja, so Pfirsichflaum auf der Kopfhaut. Das Baby meiner Freundin wiederum hat also wirklich mehrere Zentimeter dicke, dunkle, ja, Haare, die wirklich wie so eine Löwenmähne wirken. Und dann war noch eine weitere Mutter da, deren Baby, was erst knappe Woche alt war, hatte gar keine Haare, also überhaupt gar keine Haare, sodass ich mich dann gleich fragte so, huh, ist das normal? Und dann erzählte sie mir, fand ich super spannend, dass das tatsächlich in vielen muslimischen Familien Brauch ist, dass die Kinder etwa im Alter von einer Woche die Haare komplett abrasiert bekommen und dass eben das Gewicht dieser Haare dann aufgewogen wird in Silber, und dieses Silber wird dann an bedürftige Menschen gespendet. Fand ich ganz, ganz schön. Und man sieht eben, dass Haare gerade zu Beginn des Lebens bei den Neugeborenen ganz, ganz unterschiedlich aussehen können. Und ganz oft fragen wir uns als Eltern, ist das denn normal? Wie werden sich die Haare in der Zukunft entwickeln? Und diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund.
Ja, Tati, dann lass uns doch direkt einsteigen und sag doch mal, was ist denn normal? Sind viele Haare normal oder keine Haare normal?
Also, bei Neugeborenen ist tatsächlich das komplette Spektrum an Haarmenge normal. Das heißt, vom Glatzkopf, ja, bis zur hier fulminanten Mähne ist alles komplett normal. Interessanterweise, die Haare entwickeln sich schon ganz, ganz früh im Mutterleib während der Schwangerschaft, also so um die 14. Schwangerschaftswoche herum. Und dann kommen eben die Kinder, je nachdem auch welcher ethnischen Gruppe sie zugehören und je nachdem, wie die Hormone auch eine Rolle spielen dann bei den Kindern, mit eben unterschiedlicher Haarmenge zur Welt. Die Anzahl der Haare ist aber tatsächlich genetisch vorbestimmt. Also wenn wir einmal geboren sind, kommen wir mit einer fixen Anzahl an Haaren, nicht nur an der Kopfhaut, sondern am ganzen Körper auf die Welt. Aber die Haare verändern sich auch im Laufe der Kindheit ganz besonders, aber bis ins Erwachsenenalter hinein unterliegen Haare einer ständigen Veränderung.
Ja, bei unserem Sohn war das tatsächlich so, dass als er auf die Welt gekommen ist, dann hatte der nicht nur am Kopf, sondern auch am Gesicht und auch am Körper so immer noch so kleine Härchen. Die sind dann aber im Laufe der Zeit sind die aber dann weggegangen. Und jetzt hat der eher so eine ganz, ganz super blonde, bisschen lichte Kopfbehaarung. Ist ganz süß.
Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, Felix, ist ja die sogenannte Lanugo-Behaarung. Das sind wirklich diese ganz haarfeinen Härchen, die wirklich komplett auf der gesamten Haut der Babys vorkommt im Mutterleib. Und diese Lanugo-Härchen, die verschwinden nicht einfach, sondern die verwandeln sich dann in sogenannte Velus-Härchen. Die sind immer noch fein und kurz und hell und kleiden sozusagen unsere komplette Haut aus. Aber sind schon ein bisschen dicker und dann letztlich die Haare, von denen wir auch heute sprechen wollen, die an der Kopfhaut, das sind sogenannte Terminalhaare, die sind also deutlich dicker und eben dann auch dunkler.
Ist es so, dass die Haare an der Kopfhaut von Kindern, sind die anders strukturell? Also sind die irgendwie, weil die wirken schon feiner, finde ich, als bei Erwachsenen, oder sind die gleich?
Nee, absolut. Das sind eben diese sogenannten Velushaare. Die sind anders aufgebaut als die von Erwachsenen. Und das sind so das, was man so als Pfirsichflaumen vielleicht am besten beschreibt, die sich so ganz seidig glatt anfühlen. Die sind relativ kurz und eben ganz, ganz fein. Die entstehen schon auch während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensmonaten nach der Geburt und werden dann zunehmend durch diese dickeren, längeren, dunkleren Terminalhaare ersetzt. Das ist das, was wir auch als Erwachsene am Kopf haben. Das sind die Terminalhaare. Und ungefähr so im Alter von 2 Jahren haben sich die meisten Velushaare bei den Kindern an der Kopfhaut auch wirklich in diese erwachsenen Terminalhaare umgewandelt. Aber es dauert eben bis zu 2 Jahren. Und das erklärt auch, warum in diesen ersten Lebensmonaten, ersten Lebensjahren auch sich die Haare so verändern. Also sowohl die Menge als auch die Haarstruktur, als auch die Haarfarbe. Also da passiert ganz, ganz viel und das ist Teil dieser völlig normalen Umwandlung der Haare.
Ja, spannend. Zu dem Thema fällt mir gerade ein, dass mich neulich eine Freundin so ganz aufgeregt angeschrieben hat und mir Bilder geschickt hat von ihrem Kind, was am Hinterkopf auf einmal die Haare verloren hat. Und die hat sich schon Sorgen gemacht und gedacht, oh Gott, sozusagen setzt da das männliche Haarausfallmuster schon so früh ein oder was ist da los?
Aber Felix, soll ich dir was sagen? Ich wusste bis vor kurzem auch nicht, woher diese typische Kahlstelle am Hinterkopf von vielen Babys kommt. Also das ist ja was wir häufiger sehen. So, man sagt, ungefähr bei 20% aller Kinder tritt so im Alter von 2 bis 3 Monaten am Hinterkopf eine kahle Stelle oder zumindest deutlich eine Stelle mit deutlich weniger Haaren auf. Die ist so relativ scharf berandet in der Regel und ist dann umgeben von eben dichteren Haaren. Das nennt sich auch neonatale okzipitale Alopezie. Also bei Neugeborenen findet man einen Haarverlust eben genau hinten am Hinterkopf. Und der entsteht nicht durch Reibung oder weil die Kinder irgendwie immer viel auf dem Rücken liegen. Da sagen dann auch viele gut gemeinte Ratschläge von Eltern, ja Mensch, du musst doch dein Kind auch mal irgendwie auf den Bauch legen oder auf die Seite. Das kommt daher, weil du zu viel auf dem Rücken gelegen bist. Nein, sondern das liegt daran, dass ja alle Haare, also jedes individuelle Haar hat einen eigenen Wachstumszyklus. Und der besteht klassischerweise aus 3 Phasen. Und zwar erstens die Wachstumsphase. Ja, die dauert ungefähr so 3 bis 6 Jahre. Dann gibt es eine ganz kurze Übergangsphase, wo die Haare quasi in so eine Art, Übergang von Wachstum in Ausfallphase gehen. Das dauert so 3 Wochen in etwa. Und dann beginnt die Ruhephase oder Ausfallphase. Die dauert etwa 3 Monate. Ja? Und dann schiebt eben von unten schon das neu nachwachsende Haar nach und das alte Haar fällt aus. Ja? Sodass wir also alle ungefähr so zwischen 50 und 100 Haaren am Tag verlieren. Das ist völlig normal. Und erklärt sich eben dadurch, dass die Haare nicht alle zeitgleich in derselben Phase sind, sondern jedes Haar sich in einer unterschiedlichen Phase befindet. So ist das bei uns Erwachsenen, aber bei Neugeborenen ist das noch nicht der Fall, sondern da sind diese Haarzyklusphasen synchronisiert. Das heißt, alle Haare befinden sich entweder in der Wachstumsphase, in der Übergangsphase oder in der Ausfallphase. Und die verläuft sozusagen in zwei Wellen von vorne von der Stirn nach hinten an den Nacken. Und erst fallen die Haare oben aus, also vorne oben aus, und dann in der zweiten Welle quasi die hinten am Hinterkopf. Und das erklärt auch, warum am Anfang die Haare so relativ gleichmäßig an der Kopfhaut sind, aber dann, wenn diese zweite Phase eingeläutet wird, dann fallen eben verstärkt die Haare am Hinterkopf aus.
Und das ist ja ein Ding.
Genau, und diese Synchronizität, also dass alle Haare in der gleichen Phase zeitgleich sind, auch das dauert einige Monate, bis jedes Haar so seine Wachstumsphase gefunden hat und dann man eigentlich immer so vom Zusehen her oder vom Ansehen her dieselbe Menge an Haaren hat.
Verstanden. Das bedeutet also, dass die Haare, dass nicht mehr Haare ausfallen, nur eben die Haare, die ausfallen, fallen alle gleichzeitig aus und deswegen hat man den Eindruck, als würden mehr Haare ausfallen.
Genau.
Sag mal, wie ist es mit Haarfarbe? Also bei uns zum Beispiel ist es so, meine Frau hat so dunkle Haare, so wie ich sagen, so dunkelbraun. Und ich habe so dunkelblonde Haare, würde ich mal sagen. Als Kind hatte ich ganz blonde Haare. Und unser Sohn hat auch strohblonde Haare. Also die sind so blond, dass die fast durchsichtig sind. Hast du da was zu sagen?
Naja, also die Haarfarbe ist ja letztlich durch unsere Gene bestimmt. Also die Information im Erbgut, die man einmal von der Mutter und vom Vater, also von dir und deiner Frau an deinen Sohn übergegangen sind, die legt fest, welche Haarfarbe das Kind hat. Aber es ist zum Beispiel oft so, das kennen wir ja ganz oft, ne, wenn man Kinderfotos anguckt, dass die Haare entweder bedeutend heller waren oder auch dunkler waren in den ersten Lebensmonaten und sich dann im Laufe der Zeit auch bis zum Erwachsenenalter hin verändert haben, die Farbe. Das heißt, die Farbe selber ist vorgegeben. Habe ich rote Haare, habe ich blonde Haare, habe ich braune oder schwarze Haare? Das bestimmen unsere Gene. Aber welche Farbnuance, heller braun oder dunkleres Rot, die verändert sich im Laufe des Lebens. Also nur weil dein Sohn jetzt ganz helle Haare hat, heißt es nicht, dass er im Erwachsenenalter auch ein Blondschopf sein wird.
Okay, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hieße das, dass er würde sich dann immer im Spektrum von blond aufhalten. Er würde jetzt nicht von blond zu rot oder zu schwarz oder so wechseln, sondern er würde eher ein dunkleres Blond oder ein helleres Blond sozusagen entwickeln.
Ganz genau, weil das liegt am Ende, sagen die Gene, welche oder wie viel Farbstoff, das sogenannte Melanin, habe ich in den Haaren. Und dann gibt es noch mal ein bisschen Unterschied, es gibt braunes Pigment und dann gibt es so ein bisschen rötlicheres Pigment. Und je nachdem, wie viele ich von diesen Pigmenten habe, das legt meine Haarfarbe fest.
Mhm. Verstehe. Also beim Thema Haarstruktur ist ja auch noch interessant, finde ich, dass es ja ganz viele verschiedene Haartypen auch gibt. Es gibt ja so glatte Haare und lockige Haare oder so borstige Haare. Ich hatte als Kleinkind selbst total lockige Haare und die sind aber im Verlauf weggegangen. Weißt du dazu was? Irgendwie kann man irgendwie was ableiten davon, wie die Haare später mal sein werden, basierend auf wie die sind, wenn die Kinder noch ganz klein sind?
Naja, tatsächlich nicht. Es ist wirklich so, in den ersten Lebensjahren, so wirklich so wahrscheinlich so Pi mal Daumen, die ersten 5 Lebensjahre, passiert einfach ganz, ganz viel Veränderung mit den Haaren. Es bezieht sich nicht nur auf die Haarfarbe, die von heller nach dunkel wechseln kann, sondern es kann eben auch die Haarstruktur sein, wie du es eben auch beschreibst, von lockig zu glatt. Aber auch da, die Haarstruktur, also habe ich glatte oder lockige Haare, auch die ist durch unsere Gene vorbestimmt. Und was es tatsächlich ausmacht oder wo ist der Unterschied zwischen einem lockigen Haar und einem glatten Haar, das liegt an dem Durchmesser des Haarschaftes. Also wenn ich so ein Haar nehme und das einfach in der Mitte durchschneide und mir das dann angucke, dann haben runde Haare, ja, also Haare mit einem runden Durchmesser, wachsen eben glatt heraus. Und je ovaler, also je eierförmiger der Durchschnitt des Haarschaftes ist, desto lockiger ist das Haar. Und das genau dieser Durchschnitt des Haarschaftes, auch die ist eben durch unser Erbgut bestimmt, das kann ich also nicht beeinflussen, aber es kann sich in den ersten Lebensjahren wechseln.
Super spannend. Lass uns auch jetzt vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, wie man Haare bei Kleinkindern oder bei Neugeborenen richtig pflegt. Das ist auch, glaube ich, so ein Thema, wo man entweder man hat irgendwie eine große Schwester oder Eltern oder Freundinnen, die man fragen kann, aber ansonsten ist man da so als Eltern ziemlich auf sich alleine gestellt, weil man irgendwie, finde ich, zu dem Thema wahnsinnig wenig liest oder hört. Deswegen bin ich da total gespannt.
Ja, bin ich auch sehr froh, dass wir dieses Thema heute besprechen, weil ich habe jetzt auch, nachdem ich ja jetzt auch wieder so in dieser Neugeborenen-Bubble eingetaucht bin, selber auch von einigen Seiten gehört, ja, wir verwenden da einfach normales Shampoo, was ich auch verwende. Und da kamen auch viel Rückfragen so, ja, muss ich denn überhaupt Haare waschen beim Baby? Wenn ja, wie oft? Wenn ja, womit? Also lass uns das doch vielleicht einfach nochmal systematisch durchgehen, Felix. Sollte man Baby Haare waschen? Und da ist eigentlich die Antwort relativ einfach und liegt auf der Hand. Nein, also man muss die nicht waschen, weil die Haare werden ja auch bei den Neugeborenen, bei den jungen Säuglingen in den ersten Monaten, die werden ja nicht fettig und die verschmutzen ja auch in aller Regel nicht. Ja? Also die sind per se sauber. Das heißt, ich muss die auch nicht regelmäßig waschen. Deswegen meine Antwort die, also ich würde die Haare waschen, wenn nötig, also wenn die irgendwie sichtbar verschmutzt sind, also wenn da irgendwie ja Creme drauf kommt oder wenn da ein bisschen was von der Milch drauf kommt, ja, aber sonst eher so selten wie halt nötig. Wenn jetzt jemand sagt, ja Mensch, wie oft denn genau? Also ich würde sagen, in der ersten Zeit nicht öfter als ein, maximal zweimal in der Woche. Aber es schadet jetzt auch nicht, wenn ihr eurem Kind öfter die Haare wascht. Das bringt mich aber zu dem nächsten wichtigen Punkt, womit? Und auch da würde ich raten, in der ersten Zeit, da reicht einfach klares Wasser vollkommen aus. Außer ihr habt wirklich Verschmutzungen, daran braucht ihr was diesen Schmutz und das Fett eben löst, da reicht Wasser dann nicht. Aber sonst einfach normales Wasser verwenden, ihr braucht keine zusätzlichen Produkte. Was ich aber ganz hilfreich finde, ist, wenn man sich zusätzlich einen Waschlappen nimmt, ja, und den einfach in Wasser tränkt. Das Wasser sollte nicht zu heiß sein, also nicht über 37 Grad. Und dann nehmt ihr euch einfach den Waschlappen und habt so massiert einfach so ein bisschen die Haare und die Kopfhaut. Ja, aber durch diesen mechanischen Aspekt, ja, kriegt ihr auch schon ein bisschen Schmutz, falls vorhanden, abgelöst. Da braucht ihr nicht ein extra Produkt, was irgendwie zur Reinigung verwendet werden muss.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen, ich wasche die Haare eigentlich nur dann, wenn sie irgendwie verschmutzt sind oder wenn ich das Kind, ich glaube, es macht wahrscheinlich Sinn, die Haare einfach selbst ein bisschen mitzuwaschen, wenn du das Kind eh badest, und da hattest du ja auch in einer unserer ersten Episoden schon gesagt, auch da würdest du eben zum Baden nur dann raten, wenn das Kind wirklich auch schmutzig ist, dass man sich da gar nicht so einen strengen, irgendwie jeden zweiten Tag oder so Rhythmus halten muss, und wenn man es macht, dann am ehesten mit Wasser und nicht mit Herbal Essences oder Head and Shoulders oder so.
Ja, ganz genau. Also vielleicht auch da die Frage, wenn ich denn jetzt doch irgendwie was zur Reinigung verwenden möchte, wenn ich doch ein Shampoo nehme, was eignet sich denn da für die Babys und für die kleinen Kinder? Es muss tatsächlich gar kein Shampoo sein. Also ich glaube, die meisten von uns, weil wir uns selber die Haare mit Shampoo waschen, denken sofort an Shampoo. Aber es reicht einem eigentlich ein flüssiges Reinigungsprodukt, was genauso auch für die Hautreinigung geeignet ist. Also es gibt ja auch teilweise so Haut- und Haarwaschlotionen, speziell für Kinder. Sowas ist prima, und es ist auch ein Irrglaube, dass immer nur, also quasi je mehr Schaum so ein Produkt produziert, desto besser sei die Reinigungskraft. Das ist mitnichten der Fall, denn gerade die Babyprodukte mit diesen milden Waschsubstanzen enthalten, die schäumen oft gar nicht so stark, aber machen trotzdem die Haut und die Haare super sauber. Also ein mildes Reinigungsmittel, was genau heißt es? Es sollte milde Tenside beinhalten. Und Tenside ist ja auch was, da lesen wir ganz viel drüber. Das sind quasi diese Waschsubstanzen, die waschen und also quasi reinigen, die aber auch schäumen können. Und die haben aber das Problem, wenn die zu aggressiv sind, dass sie die Haut übermäßig austrocknen, was dann zu Schuppung führt, was aber auch dafür sorgt, dass eben die Hautbarriere geschädigt wird und dann leichter Fremdstoffe von außen in die Haut eindringen und dann eben Entzündung verursachen können. Deswegen sollte man darauf achten, dass man eben möglichst milde Tenside verwendet. Ein weiterer Vorteil eines milden Tensids ist, dass es einfach nicht so im Auge brennt. Ich glaube, wir alle erinnern uns an die Momente, wo wir unsere Haare gewaschen bekommen haben als Kinder von unseren Eltern und dann irgendwie nur ein kleiner Tropfen Wasser mit Shampoo ins Auge kam und dass das höllisch gebrannt hat. Also da sollte man einfach drauf achten.
Das ist total witzig, dass du das sagst, weil ich kann mich da absolut dran erinnern, aber habe bis jetzt gerade da ungefähr mindestens 30 Jahre nicht mehr dran gedacht.
Ja, ich habe das auch stimmt. so total präsent vor Augen.
Nee, super guter Punkt und auch witzig, dass du gesagt hast mit dem Schäumen, weil wir haben auch so ein mildes Shampoo für unseren Kleinen und als ich das mal angewendet habe, habe ich gemerkt, dass es gar nicht schäumt und habe mich so ein bisschen gewundert und gefragt, ob das überhaupt funktioniert.
Ja, genau, das liegt genau daran, dass wir irgendwie Schäumen mit toller Reinigungskraft assoziieren. Und Felix, du, mir ging es genauso. Also als ich jetzt für meine große Tochter das erste Mal ein Produkt ausgesucht habe, dachte ich auch so, erstmal geguckt, ob das überhaupt noch haltbar ist und ob ich überhaupt das richtige Produkt gekauft hätte, weil es eben auch gar nicht schäumt. Aber das muss es auch nicht, um trotzdem einen guten Effekt zu haben.
Wir können euch, liebe Herzis, ja ein paar Produkte raussuchen, die ihr mal ausprobieren könnt, die nicht schäumen, aber die auch nicht die Augen reizen.
Auf jeden Fall. Also und außer den Tensiden empfehle ich anderen Eltern auch immer darauf zu achten, Produkte für die Haarwäsche auszusuchen, die keine Duftstoffe beinhalten. Die sind einfach unnötig und können bei einem Teil der Kinder eben zu Allergien führen. Dasselbe gilt übrigens für Konservierungsmittel wie Parabene oder Sodiumbenzoate. Die sind auch nicht besonders hautverträglich, sondern können zu Reizungen führen und sogar, wenn sie in den Körper gelangen, auch hormonähnliche Effekte entfalten, sollten also auch nicht enthalten sind. Sowas wie Silikone, die wir in vielen erwachsenen Haarprodukten wiederfinden, die Haare so ganz glatt und geschmeidig machen, haben auch in einem Kinderhaarprodukt eigentlich nichts zu suchen, weil die lagern sich quasi einfach auf dem Haar und auf der Kopfhaut ab. Und dann entsteht so eine Schicht, die sich auch nur schwer wieder entfernen lässt. Also Silikone braucht es auch nicht. Und ansonsten sowas wie Polyethylenglykol, also PEG, was wir häufiger auch in Shampoos finden, würde ich auch in einem Kinderprodukt eher vermeiden wollen, weil es auch hier die Haut durchlässiger macht für Fremdstoffe und für mögliche Kontaktallergene. Deswegen Finger weg von den PEGs. Und diese No-Gos, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die sind besonders dann wichtig, wenn eure Kinder ohnehin eine defekte Hautbarriere haben, also sprich Neurodermitis haben oder ihr selber habt Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma und euer Kind entsprechend ein bisschen ein höheres Risiko auch zur Entwicklung von Neurodermitis, dann würde ich besonders darauf achten, dass diese Inhaltsstoffe nicht enthalten sind. Die können wir euch gerne auch nochmal in einer kleinen Übersicht auch mit in den Newsletter packen.
Das ist eine super gute Idee, ja. Okay, jetzt sind wir fertig mit dem Haarewaschen. Als nächstes kommt das Kind raus aus der Dusche oder aus der Badewanne. Wir haben da so einen Waschzuber, wo wir den immer waschen. Das ist total witzig, wie so ein kleiner Jacuzzi. Das Kind kommt jetzt da raus und jetzt muss ich ja die Haare abtrocknen. Nehme ich da ein Handtuch oder föhne ich da? Was funktioniert am besten?
Also gerade in der ersten Zeit haben die ja nicht so viele Haare in der Regel. Da reicht es völlig aus, einfach mit einem weichen Handtuch die Haare vorsichtig zu trocknen. Jetzt, ich würde jetzt nicht ganz wild rubbeln, weil sonst gerade die längeren Haare sich verknoten und dann habe ich wieder das Thema, wie löse ich die Knoten und dann muss ich da irgendwie durchkämmen. Einfach vorsichtig, intuitiv ja die Haare trocknen. Mit einem Handtuch. Ich würde einen Föhn speziell, also mit heißer Luft, würde ich vermeiden wollen, weil einfach die Hitze auch die Haut schädigen kann und austrocknen kann.
Wie ist es mit Kämmen, Tati? Kämmst du die Haare von Kleinkindern? Ich meine, bei unserem, muss man ehrlicherweise sagen, bei unserem Kleinen, der hat gar nicht genug Haare, als dass man da zu viel kämmen könnte. Aber ist das was man machen sollte oder lieber nicht?
Ja, witzig. Ich habe auch wirklich eine wirklich wunderschöne Haarbürste geschenkt bekommen zur Geburt unserer älteren Tochter. Und ich weiß, die lag immer so ganz dekorativ bei uns im Badezimmer und ich habe mich immer so gefreut auf den Tag, wann ich die verwenden würde. Aber ich weiß, es hat ganz, 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 ganz lange gedauert, bis die dann tatsächlich zum Einsatz kam. Also Haare kämmen, wenn euer Kind viele und längere Haare hat, ja, könnt ihr machen. Wenn ihr Kind wenig oder kurze Haare hat, dann braucht ihr das überhaupt nicht. Auch die Idee, dass man jetzt die Kopfhaut massieren müsste, nee, sehe ich jetzt aus dermatologischer Sicht nicht als Notwendigkeit an. Wenn ihr aber die Haare kämmt oder bürstet, in der Regel verwendet man ja eher Bürsten, wichtig darauf zu achten, dass die ganz weiche Borsten haben. Also es gibt ja gerade so diese schönen Naturfaserbürsten, zum Beispiel aus Ziegenhaar, die sind ganz weich und sind super geeignet, um eben die sehr empfindliche Kopfhaut der Babys sanft zu kämmen. Auch wichtig, dass man da nicht zu viel Druck ausübt, ja, weil ihr wisst ja alle, dass die Knochen der Schädeldecke noch nicht fest miteinander verwachsen sind, sondern dass es so gewisse Lücken gibt, die sogenannten Fontanellen, die ertastet man ja auch bei den Babys. Die schließen sich erst so bis zum Alter von 18 Monaten komplett und so lange sollte man eben nicht auf die Kopfhaut so feste drücken mit irgendwie einer scharfkantigen oder so einer, ja, Bürste mit oder einem Kamm mit harten Zinken, um da die Fontanellen nicht zu verletzen.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Kommen wir direkt zum nächsten Haarpflegethema, und zwar Haare schneiden. Da muss ich auch zu sagen, dass als ich unseren kleinen Sohn, der jetzt bald 4 Monate alt wird, der hat so an den Seiten ein bisschen kürzere Haare und oben so ein bisschen längere. Und da habe ich, als ich ihn so gesehen habe, schon mal gedacht, dass es bestimmt cool ausschaut. Dass es bestimmt cool ausschauen würde, wenn man die an der Seite so abrasiert und oben so stehen lässt. Ich habe mich da nicht getraut, weil ich mir dachte, weil ich mich da nicht so groß auskannte, weil ich mir dachte, ich will da jetzt irgendwie nichts falsch machen. Deswegen meine Frage an dich, Tati, ab wann würdest du empfehlen, dass man die Haare schneidet?
Also falsch machen beim Haare schneiden von Babys, klar, wenn du nicht vorsichtig bist, kannst du natürlich auch die Haut verletzen, wenn du da mit scharfen Instrumenten arbeitest. Das sollte man natürlich in jedem Fall vermeiden. Aber die Frage ist ja immer die, ja, wie wirkt sich denn Haare schneiden oder Haare rasieren dann auf den späteren Haarwuchs des Kindes aus? Ja? Und da gibt es ja sowohl die, die sagen, ja, Haare früh schneiden, ganz abrasieren am besten oder eben ganz häufig schneiden, führt dazu, dass die Haare dann dicker und dichter nachwachsen. Das ist nicht richtig. Ja, aber genauso wenig ist es richtig, dass wenn man sagt, oh, ich schneide die Haare am besten gar nicht, weil dann werden sie länger, dichter und dicker. Denn das Haare schneiden als solches hat überhaupt gar keine Auswirkungen auf die Haare, weil das, was wir schneiden, ist der Haarschaft und das ist ja letztlich nichts anderes als abgestorbenes Zellmaterial. Das ist Horn, ja, sogenanntes Keratin, aus das Haare überwiegend bestehen. Und es hat der Haarschnitt hat nichts damit zu tun, was dann letztlich unten im Bereich des Haarfollikels oder der Haarwurzel, also dem einzig lebendigen Teil des Haares, ankommt. Das heißt, ihr könnt die Haare schneiden von euren Babys, ihr könnt sie auch rasieren. Macht das bitte vorsichtig oder am besten von einem Profi. Aber es wird eben keinerlei Auswirkung haben auf die Haarbeschaffenheit als solche.
Und kommen wir zu meiner letzten Frage, Tati, was ich mich auch gefragt habe, als stolzer Vater, ob man, und das ist natürlich, ich würde es natürlich, also ich habe schon so ein Gefühl, ich würde es eher nicht machen, aber ich habe mir diese Frage trotzdem gestellt, darf man sein Baby stylen, also darf man da so irgendwie Haargel in die Haare reinmachen oder ist es ein totales No-Go?
Felix, ich finde die Frage gar nicht so abwegig. Also gerade wenn die Haare dann so anfangen, ein bisschen länger zu werden, ob jetzt bei Jungs oder bei Mädchen, kommt man ja manchmal schon auf die Idee, dass man zumindest die Haare mal aus dem Gesicht, aus den Augen haben möchte. Und ob man das jetzt mit Gel macht oder mit einer Spange oder einem Haargummi. Also die Idee, dass man die Haare dann irgendwann stylt, finde ich nicht abwegig. Zwei Dinge. Also Haarstyling-Produkte, ob jetzt Haarspray, Haarwachs, Haargel, würde ich nicht bei Babys und würde ich auch ehrlicherweise nicht bei kleinen Kindern unter 2 Jahren anwenden. Warum? Weil sie einfach auch nicht für Babyhaut gemacht sind. Ja, da sind lauter Duftstoffe, Konservierungsmittel drin. Das sind ja auch Produkte, die haften an den Haaren. Das heißt, ich muss die dann auch wieder entsprechend gründlich irgendwie reinigen. Dafür brauche ich dann auch wieder Produkte. Also das würde ich nicht machen. Von Sprays würde ich komplett, also Haarspray oder so, das würde ich komplett abraten, einfach weil das ja auch ganz feine Aerosole bildet, die Kinder dann einatmen können und die dann auch größere Flächen der Haut bedecken können. Also davon bitte Finger weg. Wie sieht es jetzt aus mit Haargummi und Haarschleifen? Kann man natürlich verwenden, solange die nicht jetzt so einen starken Zug auf die Haare und auf die Kopfhaut auswirken. Weil das wissen wir schon von Menschen, die regelmäßig so ganz strenge Haarfrisuren tragen, also so ganz streng nach hinten gebundene Zöpfe beispielsweise. Da kann es einfach durch den ständigen Zug an den Haaren auch zum Haarausfall kommen. Und das kann man auch bei Kindern beobachten. Also deswegen lieber lockere Frisuren und nicht so ganz streng nach hinten gebunden.
Also nicht sozusagen mit dem Stylen der Haare mit Haargel, sondern ein bisschen warten, vielleicht bis das Kind so mindestens 2 Jahre alt ist. Hab ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Vielen Dank dafür, Tati.
Genau, die andere Frage, die ja immer zum Thema Zeitpunkt kommt, ist, wann gehe ich am besten zum Friseur? Auch das, ich hatte es ja schon gesagt, der Haarschnitt selber hat keinen Einfluss auf das spätere Haarwachstum. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine Empfehlung, ab welchem Alter man die Haare schneiden kann. Man kann die, wie jetzt bei der anderen Mutter am Spielplatz eben laut dem muslimischen Brauch schon nach einer Woche rasieren. Man kann aber auch einige Jahre warten. Da gibt es keine klare Vorgabe. Das könnt ihr machen, wie es euch beliebt.
Fantastisch. Ich glaube, damit sind alle Fragen geklärt, die ich mir für heute vorbereitet hatte. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne zum Beispiel über Instagram. Stellt uns eure Fragen, auch gerne zum Thema Haare und wir schauen, dass wir sie bald beantworten. Tati, es hat mir total viel Spaß gemacht, aber ein super cooles, praktisch relevantes Thema und ich habe viel von dir gelernt. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne, Felix. Ich freue mich schon, wenn wir bald wieder zusammen hier in Berlin unseren Podcast aufnehmen und wünsche dir aber bis dahin noch eine ganz, ganz schöne Zeit im Süden.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch und alles Gute mit dem Kindernachwuchs und deiner Familie.
Und euch auch, liebe Herzis, alles, alles Liebe. Bis bald.
Tschüss.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B-Braun-Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.